Hallo Nadja.
Hallo Henning und hallo liebe Zuhörerinnen. Henning und ich, wir begrüßen euch heute herzlich zu einer neuen Ausgabe von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem Podcast mit spannenden, interessanten, lustigen und wissenswerten Geschichten aus dem weltallerbesten und schönsten Rechtsgebiet der Welt, dem Arbeitsrecht.
Das war gleich zweimal Welt.
Es war zweimal Welt. Je mehr Welt, umso besser.
Lass uns nicht zu bescheiden sein.
Und in unserer heutigen Geschichte geht es zur Abwechslung mal nicht um Alkoholkonsum oder Toiletten, aber es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben.
Wie? Es gibt auch Arbeitsrechtsfälle, in denen Alkohol und Toiletten keine Rolle spielen?
Tatsächlich habe ich nach langer Recherche eingefunden und heute geht es um einen Redakteur mit einem Abnehmvorsatz auf Dienstreisen und dann um einen Vorfall am Buffet im Lichte der MeToo-Debatte. Und dann rechtlich gesehen um die Reichweite der Presse- und Meinungsfreiheit von Journalistinnen im Arbeitsverhältnis. Und das alles haben wir dann eingebettet in die rechtliche Frage, ob und gegebenenfalls wann eine Abmahnung aus einer Personalakte entfernt werden kann.
Wow, würde ich sagen. Also zum Schluss ein kleiner Downer mit so Abmahnung und Personalakte und so, aber... Ein Redakteur mit Abnehmvorsätzen und MeToo-Vorfällen am Buffet klingt
vielversprechend.
Höchst spannend. Also ich freue mich total. Also das sind ja ganz neue Themenfelder, die sich da für uns erschließen. Super spannend.
Wir bewegen uns in neue Welten vor und schauen mal, wie wir uns da schlagen. Ja, genau. Und Ausgangspunkt unserer Geschichte ist auch ein Fall des Bundesarbeitsgerichts, der im Jahr 2021 entschieden wurde. Und der Protagonist unseres Falls ist ein Redakteur, der schon seit dem Jahr 1987 bei einer deutschen Zeitschrift als Arbeitnehmer beschäftigt war.
Okay.
Und da haben wir vielleicht auch gleich schon die erste Besonderheit des Falls und die ist dann natürlich auch ein bisschen für die spätere rechtliche Beurteilung relevant, weil unser Redakteur war tatsächlich als Arbeitnehmer beschäftigt und nicht als freier Mitarbeitender. Das ist ja heutzutage ganz häufig, beziehungsweise ich würde fast meinen, überwiegend der Fall, dass Verlage RedakteurInnen als freie Mitarbeitende einstellen. Und vielleicht eignet sich der Fakt auch ganz gut, auch mal der Stelle mal kurz unsere ZuhörerInnen aufzuklären darüber, was denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin und einem freien Mitarbeitenden ist. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so unrelevant. Und ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass auch freie Mitarbeitende ganz grundsätzlich gesprochen die arbeitsrechtlichen Vorschriften keine Anwendung finden. Also kein Kündigungsschutz, kein Recht auf Erholungsurlaub, keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Und auch sozialversicherungsrechtlich werden freie Mitarbeitende anders beurteilt. Das heißt, es sind keine Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Und das klingt so aus Arbeitgebersicht ja erstmal nach einem schönen Träumchen, wenn ich dann sagen könnte, gut, dann mache ich jetzt hier nur noch mit freien Mitarbeitenden. Ist ja viel günstiger für mich, habe viel weniger Verpflichtungen, läuft. Und ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen und zu weit von der Geschichte wegkommen zu wollen, glaube ich, ist es an der Stelle ganz gut, das Thema einmal anzusprechen, weil Henning, dir ist es ja hinlänglich bekannt, in unserer beruflichen Praxis haben wir es ja sehr häufig mit dem Thema zu tun, weil ich kann ja als Arbeitgeber nicht einfach sagen, ich mache jetzt nur noch mit freien Mitarbeitenden und dann ist es ganz schicki, sondern da habe ich ja immer das Risiko der Scheinselbstständigkeit.
Das stimmt.
Und insofern beraten wir ganz häufig Arbeitgeber zu der Frage, ob denn bestimmte Arbeitsverhältnisse tatsächlich Arbeitsverhältnisse sind oder freie Mitarbeiterverhältnisse. Und nachdem diese Falschbeurteilung tatsächlich auch reichweitende Konsequenzen bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen, also knascht im Extremfall, haben kann, glaube ich, schadet es nicht, wenn man es einmal kurz erwähnt hat, dass dieses Thema Scheinselbstständigkeit eins sein kann und dass da Problemchen schlummern können. Und ja, wenn euch das interessiert, dann können wir auch gerne mal einen Fall zu dem Thema speziell machen. Da könnt ihr uns ja gerne einfach eine E-Mail schreiben, wenn das was ist, wozu ihr mehr wissen wollt. Und ansonsten gehen wir von diesem gruseligen Knasch-Thema.
Naja, also ich würde vielleicht zwei Dinge dazu noch anmerken.
Ja, bitte, sehr gern.
Wollen, weil das ja wirklich spannend ist. Also zum einen, na, drei habe ich eigentlich.
Drei, okay.
Also das Erste, was ich völlig erschreckend finde, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Nadja, aber wenn jemand sagt, der ist seit 1987 beschäftigt, dann macht mein Kopf daraus irgendwie so, oh ja, das sind bestimmt schon so 20 Jahre oder so.
Und dann zählt man nochmal kurz
nach. Dann rechne ich näher nach und komme irgendwie zu dem Ergebnis, dass das offenbar irgendwie, weiß ich nicht, 37 Jahre sind oder so. Und dann fühle ich mich wahnsinnig alt.
Ja.
Aber das geht ja auch so, absolut. Oder? Da bin ich nicht allein mit. Ja, okay.
Valider Punkt.
Das zweite, weil du gesagt hast, das ist heute ja eher verbreitet mit den freien Mitarbeitern. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass wir in Hamburg vor mittlerweile auch schon einer ganzen Reihe von Jahren mal einen ganz großen Knall im Verlagsbereich hatten. Da haben die sich das nämlich angeschaut mal näher. Und da gab es wirklich erhebliche Nachzahlungen für eben scheinselbstständige Mitarbeiter, die eben als freie Mitarbeiter dort geführt worden sind. Auch weil sie das vielleicht ein Stück weit auch selber wollten. Also es will ja auch gar nicht jeder in einem Arbeitsverhältnis stehen und Sozialversicherungsbeiträge abführen. Es gibt ja auch im Pressebereich das Presseversorgungswerk, ähnlich wie bei den Anwälten, das Anwaltsversorgungswerk. Das heißt, auch so unter Rentengesichtspunkten braucht man es nicht. Und dann kann man sich vielleicht auch lieber eben, weiß ich nicht, privat krankenversichern als freier Mitarbeiter und zahlt da halt seine Versorgung ein. Und hat vielleicht auch gar nicht so ein großes Interesse dran, festangestellter Mitarbeiter zu sein. Und das war in der Branche eben total verbreitet. Und dann kam der ganz große Knall und dann hat man das eben sehr, sehr stark eingedämmt. Es gab ja im ganzen Presse- und auch im Rundfunkwesen sogar den Begriff der festen Freien, wo man als Arbeitsrechtler ja schon immer den Angstschweiß auf der Stirn dann langsam hat.
Da warte nun nicht Fisch und nicht Fleisch.
Ein Stück weit schließt es sich ja aus, ne? Also ein Freier ist ja eben frei und eigentlich gar nicht so fest.
Ja,
und fest klingt halt immer nach irgendwie nur einem Auftraggeber und dass man eben doch eingegliedert ist in diesen ganzen Betrieb. Und dann ist man eben kein Freier mehr, sondern eben einfach ein unfreier Arbeitnehmer, ein Leibeigener sozusagen. Und das, glaube ich, ist deutlich mehr geworden in vielen Presseunternehmen, von denen wir ja auch einige als Mandanten haben. Da gibt es ganz spezifische und sehr detaillierte Prozesse, um das eben auszuschließen. Oder eben wirklich nur in Ausnahmefällen, wo es dann doch mal eine freie Mitarbeit ist, die Leute dann auch wirklich als Freier einzustellen. Deswegen hätte ich jetzt fast eher andersrum gesagt, erstaunlich, dass 87 da noch so Festeingestellte vorhanden waren und nicht alle frei. Aber vielleicht lag es auch irgendwann in dem.
Ich glaube, das war so eher der Peak in der Mitte, hätte ich gedacht, dass es da vielleicht noch so Usus war, dass sie alle fest waren und dann die freien Mitarbeitenden erst ein bisschen später kamen, zumindest der Hype oder der
Peak. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, in dem Wimpernschlag zwischen 1987 und 2010 irgendwo, da mag das Ganze sich dann auch nochmal gedreht haben. Und der dritte Punkt, der mir dazu noch eingefallen ist, ist ja wirklich mittlerweile ein ganz schwieriges Feld auch für unsere Mandanten, weil es ja wirklich Branchen gibt, wo die Leute partout nicht festangestellt sein wollen. Und insbesondere die IT ist ja da ein Bereich, den jedes Unternehmen und jeder Arbeitsrechtler, jede Arbeitsrechtlerin mittlerweile kennt, wo tatsächlich sich ganz viele Leute wahnsinnig schwer tun, warum auch immer, in eine Festanstellung zu gehen. Und man fast keine andere Wahl mehr hat, auch wenn das immer nach einem blöden vorgeschobenen Argument klingt, aber fast keine andere Wahl mehr hat, als die Leute irgendwie dann doch als Freier einzustellen. Und dann gehen die Probleme halt los. Und insofern ist das für uns ja ein total relevantes Themenfeld in der Beratung. Mit diesen Festen und Freien. Aber ja, also wie du gesagt hast, vielleicht ein andermal. Heute gar nicht Thema, irgendwas mit Weight Watchers oder so.
Genau. Nee, aber deine Anmerkungen sind absolut richtig und wichtig, weil es eben so ein wirklich praxisrelevantes Thema ist. Vielleicht gibt es da zwischen Hamburg und München auch noch so ein Nord-Süd-Gefälle. Also wir hatten in den letzten Jahren schon den einen oder anderen Fall, wo sich viel eben im Verlagswesen drum gedreht hat, dass es halt immer noch um freie Mitarbeitende ging. Aber das mag wirklich auch einfach daran liegen, dass man es anders gar nicht lösen kann, wie du auch gerade schon erwähnt hast, einfach aus praktischen Gesichtspunkten, weil eben die betroffenen RedakteurInnen sich gar nicht fest anstellen lassen wollen unter den Gesichtspunkten, die du genannt hast. Und auch unser heutiger Fall wird zeigen, dass es unter anderem vielleicht schon auch noch weitere Gründe geben könnte, warum man vielleicht gar nicht unbedingt fest angestellt sein will, sondern weiterhin die Freiheit haben möchte, seine Beiträge, die man da schreibt, vielleicht nicht nur einem Verlagshaus zur Verfügung zu stellen, sondern auch so ein bisschen meistbietend am Markt dann zu verkaufen. Und das ist ein Aspekt, der wahrscheinlich in unserem heutigen Fall auch nochmal zur Sprache kommen wird. Und nachdem wir jetzt einen doch sehr juristischen Einstieg gewagt haben und ich hoffe, dass noch nicht alle ZuhörerInnen jetzt schon dem Bore-out unterlegen sind, weil sie sich gedacht haben, was interessiert mich hier Scheinselbstständigkeit? Ich will jetzt endlich wissen, was auf dieser Dienstreise am Buffet passiert ist. Kommen wir jetzt auch endlich dazu, uns anzuschauen, was denn genau hier Sache war. Und zwar...
Sehr gut. Geht mir auch so im
Übrigen. Ja, also jetzt, genau, also jetzt hier mal beiseite mit diesen langweiligen Fakten. Wir wollen jetzt hier the real stuff wollen wir jetzt hören. Also es spielt im Jahr 2017 unser Fall und unser Redakteur war auf einer Dienstreise in den USA. Und er ist dorthin also im Auftrag seines Arbeitgebers gereist, das war auch eine Zeitschrift, und er sollte dort berichten über die Standorteröffnung eines deutschen Unternehmens. Und das hat er auch gemacht und dann kam es im Rahmen dieser Standorteröffnung zu einer Festivität, einer Abendveranstaltung mit Buffet. Und genau an diesem Buffet sind dann also die ausrichtende Unternehmerin und der Redakteur aufeinander getroffen. Und da kam es dann zu so einem eher unangenehmen Vorfall. Ausgangspunkt dieses Vorfalls war, dass der Redakteur zur Unternehmerin meinte, er würde heute darauf verzichten, etwas zu essen, weil er habe ja etwas zu viel Speck überm Gürtel. So, das war mal so die Situation. Und jetzt stellen wir uns das mal bildlich vor. So ein Buffet ist ja schon eigentlich auch immer eine prädestinierte Gelegenheit für Fettnäpfchen. Da kann man ja total viel falsch machen. Also man kann ja also erstmal die ganzen Knigge-Regeln, die es dazu gibt, ich kenne sie wahrscheinlich nicht alle, aber man kann als erster zum Buffet stürmen, man kann sich den Teller zu voll laden, man kann mit dem benutzten Teller wieder zurückrennen zum Buffet oder den vollen Teller dem Vordermann übers
Macht
Jackett.
Man das nicht?
Doch, also ich mache das ja immer jetzt, so.
Du erhöhst jetzt den, bisher bin ich immer relativ unbefangen an Buffets herangetreten.
Was? Ohne Angstschweiß? Nee.
Ja, das passt doch irgendwie, da gehe ich hin, dann nehme ich mir mein Tellerchen, dann packe ich da so ein paar Sachen drauf, die ich gerne essen möchte, dann gehe ich wieder zu meinem Platz. Bisher war das eine ganz friedliche Angelegenheit für mich. Jetzt hast du mir da natürlich so ein paar Bedenken jetzt hervorgerufen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das nächste Mal mich überhaupt traue oder mir 100.000 Fragen stelle, bevor ich wieder mit meinem
Oder du lässt dir einfach was bringen das nächste Mal. Das kannst du ja dann auch machen. Oder? Ja. Aber heißt das, du hast jetzt noch gar keinen unangenehmen Buffet-Zwischenfall erlebt oder irgendwas? Das ist ja in diesem Zusammenhang, da gibt es ja wirklich...
Unangenehm? Nee, ich glaube tatsächlich bislang nicht. Nee, also wird mir jetzt keine einfallen. Ich überlege nochmal, vielleicht im Rahmen deiner Geschichte dann weiter, aber jetzt dann, also... Dann musst du natürlich deinen jetzt offenlegen, weil...
Ich habe jetzt gar keinen konkreten, aber ich glaube, ich hatte schon mal in der vorherigen Folge erzählt, dass ich mir das Studium mit so Aushilfstätigkeiten bei so Events, Messen, Kongressen und so verdient habe teilweise und... tatsächlich, das war sogar eine Buffet-Geschichte. Da war eine Konferenz in einem Fünf-Sterne-Hotel am Münchner Hauptbahnhof und es ging um so Kapitalmarkt und alle Teilnehmer waren sehr schick angezogen aus dem Ei gepellt.
So viele Fünf-Sterne-Hotels gibt's auch nicht am Münchner Hauptbahnhof, glaube ich. Ja. Wenn es interessiert, man könnte es nachgoogeln.
Man könnte es nachgoogeln. Ist auch schon eine Weile her, war auch gar nicht so ein dramatischer Vorfall, aber einfach lustig, weil ich so ein bisschen aus der Beobachterperspektive miterlebt habe. Und der Wellnessbereich war einfach noch ein Stockwerk höher oder niedriger. Auf jeden Fall sind halt sehr regelmäßig, wenn das Buffet angerichtet war und die Konferenzteilnehmer mittags also zum Buffet wollten, dann auch Herrschaften in Bademänteln da durchgelatscht. Und das war einfach ein schickes Bild, so diese aus dem Ei gepellten KonferenzteilnehmerInnen und dann die WellnessbesucherInnen mit Bademantel. Das war immer schick und ich hatte dann auch die ehrenvolle Aufgabe, den bebademantelten Menschen mitzuteilen, dass der Wellnessbereich sich woanders befindet. Und weil es am Hauptbahnhof war und ich weiß gar nicht, wie es da um die öffentlichen Toiletten bestellt war, sind auch häufig dann schwer bewaffnete PolizistInnen einfach dort eingekehrt, um sich zu erleichtern und dann aber nicht einzeln, sondern teilweise dann so in Mannstärke zu zehnt oder so. Was auch immer zu leichter Verwirrung geführt hat, wenn einfach man da so locker mittags am Buffet sich gerade noch so ein Häppchen auflädt, plötzlich geht die Tür auf und dann treten da so 10 schwer bewaffnete Menschen ein. Das war dann schon auch immer, also es hat immer, waren jetzt keine krassen Buffet-Unfälle, aber zumindest immer lustige Situationen.
Okay, ja, mir ist in der Zwischenzeit sind mir auch 2 Dinge eingefallen. Das eine ist, habe ich tatsächlich dann sozusagen aus nächster Nähe miterlebt. Da war so ein Buffet auch in einem Hotel und da war ich mit meiner Tochter. Mhm. Und da gab es einen Schokobrunnen, einen Schokofontäne. Cool. Und da waren so kleine Schälchen bereitgestellt und dann konnte man eben so von so einem Obstteller mit so einem Spieß konnte man sich dann Ananas nehmen und Erdbeeren und Weintrauben. Und dann sollte man die halt unter diesen Schokobrunnen halten. Und,
eigentlich sollte man dann, das Obst unter den Schokobrunnen halten.
Genau, also man sollte das Obst unter diesen Schokobrunnen halten und dann konnte man sich das in sein Schüsselchen legen und dann konnte man damit zu seinem Platz gehen und konnte das Ganze lecker, lecker essen. Und ja, meine Tochter hat halt gedacht, das mit dem Obst ist ja jetzt irgendwie auch umständlich. Ja. Und also die Schokolade sah so lecker ja. aus. Und dann hat sie sich halt das Schüsselchen genommen, ist direkt mit dem Schüsselchen zum Schokobrunnen gelaufen Jawohl. Und hat es dann halt einmal da so reingeschoben, das Schüsselchen volllaufen lassen und Absolut ist dann ganz stolz valide. Zu mir gekommen und hat gesagt, guck mal hier, ich habe leckere Schokolade und die esse ich jetzt. Und ja, man kann sich das vorstellen, wenn man so ein Schüsselchen in so einen Brunnen hält, dann gibt es mindestens zwei Seiten, wo es halt einfach dann auch runterläuft. Und wir haben dann so eine kleine Schokospur durch das Restaurant gelegt. Und aber das Glück war vollkommen, so wie Kinder dann halt ja. so sind. Begeisterung über sich selbst, dass man eben auf die schlaue Idee gekommen ist, einfach direkt mit der Schüssel da reinzugehen. Und das ist das eine kleine Malheur, was mir eingefallen ist. Und das andere, da war ich mal in so einem Schwimmbad mhm. hier in Hamburg. Und das war irgendwie abends so, einfach Feierabend, da so ein bisschen rumchillen und Musik hören. Und da konnte man auf so einer Empore oben mhm. liegen oder Galerie oder was auch immer. Und unten war das Schwimmbecken. Und da bin ich halt rein, habe mich da auf meine Liege gelegt, habe da irgendwie eine Stunde Musik gehört oder Podcast oder was auch immer. Und so vor mich hingedöst, irgendwann bin ich dann wieder aufgewacht und habe festgestellt, dass alle Menschen um mich herum nackt waren. Und habe mich ein bisschen gewundert, weil das eigentlich, als ich da reingegangen bin, noch nicht der Fall war. Und irgendwie alle ganz normale Badesachen anhatten. Und dann habe ich mich erkundigt oder vielleicht war mein irritierter Blick auch einfach Erkundigung genug. Auf jeden Fall haben mir die Nachbarn dann erklärt, dass ab irgendwie 22 Uhr dann nackt baden
Na toll.
In diesem Schwimmbad sei. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, also man musste zum Glück nicht, aber man durfte. Und irgendwie nehmen das überwiegend ältere Menschen in Anspruch, habe ich das Gefühl. Und dann sagten die mir auch, aber das wäre ganz toll und eine ganz tolle Veranstaltung und es gäbe unten auch ein Buffet. Mm. Und dann habe ich gesagt, ah ja, ein Buffet, jo, das ist ja, also wenn es das mit im Preis drin ist, mm-hmm. dann kann man ja mal gucken gehen, ob es da nicht was Gutes gibt. Und dann habe ich halt von dieser Galerie runtergeschaut ja. und unten war tatsächlich neben dem Becken ein Buffet aufgebaut. Okay. Und du weißt ja, in welcher typischen Höhe so Buffettische mhm, ja. sind. Ich würde sagen, die sind ja so ungefähr in Hüfthöhe ja. meistens so.
Okay.
Irgendwie so, ne? Das ist so die typische Buffettischhöhe. Und nun war es aber leider eine Stufe mehr als in deinem Fünf-Sterne-Hotel mit den bebademäntelten Wellness-Besuchern.
Es gab gar keine Bademäntel mehr.
Es gab gar keine Bademäntel. Und die Leute standen wirklich so vor dem Buffet. Und wenn man da so von oben runter schaut und so eine Gruppe Rentner nackt vor dem Buffet stehen sieht, da ist so ja. richtig, also das wäre vielleicht auch was für unseren Protagonisten jetzt aus deiner Geschichte, ja. das ist eine wahnsinnig gute Methode, um abzunehmen, mhm. weil man auf einmal gar keinen Hunger mehr hat und sagt, das Buffet
spricht dich in dem Moment gar nicht so an.
Können auch die anderen gern frequentieren, aber ich habe mich dann wieder auf meine Liege gelegt, Musik an, Augen zu und ja. habe gedacht, das vergesse ich Schau, jetzt einfach ganz schnell wieder, was da gerade passiert.
Buffet, doch immer ein Thema, da hattest du doch auch zwei ja, Storys stimmt. noch auf Lager. Ja, ja. Also, und bestimmt unsere ZuhörerInnen auch, da ist bestimmt schon mal der ein oder andere Buffet-Inzident irgendwo passiert, von dem her, ja, okay, also dieses Schwimmbad mit den RentnerInnen und dem Buffet, das ist natürlich schon nicht schlecht.
Besonders. Es war besonders.
Speziell, ja. Nennen wir es mal speziell, genau. Und ja, und so war es jetzt in unserer Geschichte eigentlich auch. Also ich meine, mit dieser Aussage, man esse nichts, weil man habe zu viel Speck überm Gürtel, das ist ja schon eigentlich die absolute Steilvorlage für eine Reaktion, die vielleicht nicht so ganz angemessen ist. Was würde man denn jetzt sozial adäquat auf diese Äußerung eigentlich antworten? Also ich meine, das ist ja eh so ein bisschen ein awkward moment. Was sagt man da so? Nein, sieht man gar nicht, haben sie doch gar nicht nötig. Oder also, genau, also ja. Wie reagiert man denn da gut überhaupt in so einer Situation oder halt wie auch nicht so gut?
Ja, also gut reagieren ist, glaube ich, schwierig. Da kann man ja nur, also das ist ja auch immer so ein bisschen gefühlt, geht es ja den Leuten, die sowas sagen, auch immer darum, dann zu hören, ach nein, das geht doch noch. Und da, also, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Sie sind doch also ein schmucker junger Mann. Und da also, ne?
Ja, genau.
Irgendwie hat man ja das Gefühl, um die Reaktion geht, als dass man jetzt irgendwie mitleidig angeschaut wird, so nach dem Motto, oh ja, das verstehe
ja,
ich. Das ist ja wirklich
an ihrer Stelle
also,
würde ich auch jetzt
hier mal
nichts
richtig
essen.
Und aber das kann ich total nachvollziehen, dass sie jetzt hier nichts essen. Ja, ja. Also das will ja dann doch auch keiner hören. Ne?
Will keiner hören. Und man muss ja auch sagen, also diese zwei Personen, die da am Buffet aufeinander trafen, war ja zum einen unser Redakteur und zum anderen eben auch diese ausrichtende Unternehmerin, die ja an dem Tag oder an dem Abend mehr oder weniger im Mittelpunkt stand. Und es handelte sich wohl auch um ein bekanntes deutsches Unternehmen. Das heißt wahrscheinlich auch um eine in der Öffentlichkeit bekannte Person. Und die Reaktion der Unternehmerin war, sage ich mal, nonverbal, aber vielleicht nicht so wahnsinnig sozial adäquat, weil sie hat nämlich als Reaktion auf diese Äußerung...
Sie hat sich ins Buffet übergeben direkt.
Nein,
okay.
Das jetzt auch nicht, aber sie hat unserem Redakteur sehr herzhaft in die Rippen gekniffen. Also, ja.
Ja.
Der war
okay,
etwas brüskiert.
Da wird mir jetzt auch eine Geschichte einfallen von einer unserer Weihnachtsfeiern, aber die können wir hier wirklich nicht im Podcast erzählen. Ja, ja, interessant. Okay. Mhm.
Ja, die möchte ich dann mal noch quasi, wenn wir nicht on air sind, bitte hören.
Ja. Das können wir machen.
Okay, wunderbar. Ich freue mich. Ja, jedenfalls, der Redakteur, der war sehr entsetzt und brüskiert und hat dann auch nach seiner Rückkehr von der Dienstreise in Deutschland in seinem Artikel über diese Standorteröffnung diesen Vorfall geschildert, weil es ihn, glaube ich, schon irgendwie betroffen hat. Und der Chefredakteur in diesem Verlagshaus hat allerdings vor der Veröffentlichung des Artikels diesen Vorfall wieder rausgestrichen. Wahrscheinlich auch, wenn man jetzt vielleicht die Unternehmerin da nicht in schlechtem Licht darstellen lassen wollte, vielleicht auch, weil es im Zusammenhang mit dem Artikel jetzt gar nicht unbedingt um den Buffet-Vorfall ging. Allerdings, ja, der Artikel wurde veröffentlicht ohne die Schilderung des Vorfalls. Und unser Redakteur hat gesagt, was, kann ja wohl überhaupt nicht sein, Hashtag MeToo, das war wohl auch zu der Zeit gerade wieder eine heiße Debatte und er wollte eben diese Story unbedingt an die Öffentlichkeit bringen.
Mhm.
Ja, so war jetzt mal die Ausgangssituation und der Chefredakteur hat dann gesagt, nee, machen wir nicht, veröffentlichen wir nicht. Und unser Redakteur meinte, gut, dann würde ich die Story eben anderweitig veröffentlichen. Einfach bei einem anderen Verlag, in einer anderen Zeitschrift. Ich finde Mittel und Wege, um mir Gehör zu verschaffen.
Um diesen Skandal ans Licht der Öffentlichkeit
um diesen
zu bringen.
Rippenkniff
ja, sehr gut.
Einfach nochmal öffentlich kundzutun, ja. Eigentlich ja auch ganz interessant im Zuge dieser MeToo-Debatte, wäre es ja eigentlich auch interessant gewesen zu hören, was meint denn die Öffentlichkeit zu so einem Rippenkniff am Buffet nach so einer ich hab so viel Speck über dem Gürtel Äußerung. Also das war ihm halt einfach ein Anliegen. Und der Chefredakteur hat dann den Redakteur aber darauf verwiesen, dass er ja auch ein Wettbewerbsverbot habe und das in seinem Arbeitsverhältnis gelte und er jetzt sie nicht einfach anderweitig Dinge veröffentlichen könne und er müsse das bitte einmal mit der Abteilung Recht und Personal klären. So, das war die Ausgangssituation. Und dann kommt's, wie es kommen muss, damit wir vom BAG landen. Es ist dann im März 2018 tatsächlich ohne vorherige Unterrichtung der Abteilung Recht und Personal in einer anderen bekannten deutschen Zeitschrift ein Beitrag unseres Redakteurs erschienen mit dem Titel Ran an den Speck. Ja.
Okay. Also es war ihm ein ernstes Thema und eine schwerwiegende eigene Betroffenheit.
Korrekt.
Deswegen hat er diesen Titel gewählt, klar.
Korrekt, war naheliegend auch der Titel. Und in diesem Artikel hat dann der Redakteur eben geschildert, wie es zu diesem Vorfall am Buffet kam. Allerdings jetzt ohne genau Zeit und Ort des Geschehens zu nennen und auch der Name der Unternehmerin wurde nicht genannt. Es wurde aber darauf hingewiesen, dass der Verfasser des Beitrags wohl häufiger als Journalist über Wirtschaftsthemen berichte in einer anderen großen Zeitschrift. Und ja, so war's. Und die Veröffentlichung dieses Beitrags kam dann auch dem Arbeitgeber, also im Verlagshaus, zu Ohren und zu Augen. Mhm. Und das fanden die nicht so cool und haben unseren Redakteur abgemahnt, woraufhin der Redakteur gegen diese Abmahnung geklagt hat, beziehungsweise darauf geklagt hat, dass diese Abmahnung aus der Personalakte entfernt wird. Genau. Und was eben in so einer Abmahnung drinsteht, man hat dann halt eben beschrieben, was das Fehlverhalten war dass der Arbeitnehmer mit Konsequenzen rechnen müsse, wenn er sich wieder oder ähnlich vertragswidrig verhalte. Und der Redakteur fand das eben so unangemessen, dass er sich gegen diese Abmahnung gerichtlich gewehrt hat und zwar so standhaft, dass es bis zum BAG ging, dem höchsten deutschen Arbeitsgericht. Und ja, haben sich ein paar Leute damit beschäftigt jetzt, also mit dem Ran an den Speckbuffet-Vorfall. Und bevor wir uns jetzt gleich überlegen, wie der ganze Fall rechtlich zu beurteilen ist, glaube ich, müssen wir noch schnell zwei Punkte vorab klären, nämlich kann ich mich denn überhaupt gegen eine Abmahnung wehren? Also kann ich als Arbeitnehmer verlangen, dass so eine Abmahnung aus der Personalakte entfernt wird? Das ist vielleicht ja für unsere ZuhörerInnen auch ganz interessant, weil das Thema Abmahnung ja auch in der arbeitsrechtlichen Praxis dann doch ein häufigeres ist. Und was meinst du da, Henning? Kann ich sagen, das stimmt so nicht, mach das wieder raus.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall machen, weil die Abmahnung ja im Prinzip der vorhergehende Schritt auch zu einer Kündigung dann sein kann. Das heißt, da habe ich ja wirklich ein erhebliches Interesse dran, dass ich zumindest Bescheid weiß, bin ich sozusagen schon verwarnt worden und stehe hier jetzt kurz vorm Rauswurf, wenn das nochmal passiert. Oder ist das einfach ungerechtfertigt und kann ich im Prinzip vielleicht auch dieses Verhalten weiter an den Tag legen? Deswegen gibt es da Mittel und Wege, das Ganze auch gerichtlich klären zu lassen. Als Mitarbeiter muss man da immer abwägen. Also erfahrungsgemäß werden tatsächlich nur relativ wenige Abmahnungen sofort angegriffen vom Arbeitsgericht. Mag zum Teil daran liegen, dass die Mitarbeiter auch wissen, dass sie ja vielleicht sich nicht ganz optimal verhalten haben und das auch gar nicht vor Gericht geklärt haben wollen. Mag aber auch taktische Erwägungen haben, weil es ja so ist, wenn später sich ein Arbeitgeber auf so eine Abmahnung stützen will und sagt, okay, wir haben dich schon mal abgemahnt, weil du da eben diesen Artikel einfach unabgestimmt bei einer Konkurrenzzeitschrift veröffentlicht hast und jetzt hast du es wieder gemacht und jetzt reicht's und jetzt kündigen wir dich. Und der Arbeitnehmer sagt dann aber, die Abmahnung damals war gar nicht berechtigt und zwar aus folgenden Gründen. Dann muss ja auch der Arbeitgeber erstmal darlegen und beweisen, dass die eben doch berechtigt war. Und das ist häufig, wenn dann ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr vergangen ist, ist das wesentlich schwieriger, als wenn man jetzt sofort nach Erteilung der Abmahnung darüber streiten würde.
Genau.
Deswegen kommt es tatsächlich relativ selten vor, dass so eine Entfernung verlangt wird. Aber es gibt's, weil natürlich Leute, und so würde ich unseren Redakteur hier auch einschätzen, nach den Informationen, die wir über ihn vorliegen haben, sagen, nee, also das ist für mich jetzt auch eine Prinzipiensache, das möchte ich gar nicht hinnehmen, das will ich jetzt geklärt haben. Außerdem soll mal dem Arbeitgeber jemand sagen, dass er Unrecht hat und deswegen gehe ich damit zum Arbeitsgericht.
Genau, und ich meine, der hat sich ja auch, und es kommt ein echt schlechter Wortwitz, im wahrsten Sinne des Wortes angegriffen gefühlt, also von der Unternehmerin wahrscheinlich, eher als vom Arbeitgeber und deshalb wollte er gegen diese Abmahnung vorgehen. Genau, also es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was ist rechtlich möglich und was ist taktisch und strategisch klug, aber jetzt mal nur rein rechtlich betrachtet, kann man eben als Arbeitnehmerin gegen so eine Abmahnung vorgehen, wenn sie eben zum Beispiel zu unbestimmt ist oder unrichtige Tatsachenbehauptungen enthält oder wenn die rechtliche Bewertung des Verhaltens zum Beispiel falsch ist oder wenn sie einfach nicht verhältnismäßig ist, also wenn ich ein total nickliches Verhalten abmahnen möchte. Auch das wird schwierig und deshalb ist bei diesem wichtigen arbeitsrechtlichen Thema Abmahnung, glaube ich, immer von beiden Seiten so ein bisschen zu beachten, ist es jetzt wirklich ein abmahnungsfähiges Verhalten? Das müsste sich der Arbeitgeber überlegen. Und wenn die Abmahnung dann mal ausgesprochen ist, dann kann sich der Arbeitnehmer überlegen, was macht man denn dann damit? Jedenfalls, wie du schon so schön gesagt hast, unser Redakteur, der wollte es wissen, bis zum BAG wollte das wissen. Und hat deshalb gegen diese Abmahnung geklagt und verlangt, dass sie aus der Personalakte entfernt wird. Und was man dann noch wissen muss zum Fall, um ihn gut einordnen zu können, ist, dass eben auf dieses Arbeitsverhältnis unseres Redakteurs der Manteltarifvertrag für RedakteurInnen für Zeitschriften Anwendung findet oder fand und dass dieser Tarifvertrag unter anderem eben eine Vorschrift enthielt, dass eben anderweitige Verarbeitung, Verwertung und Weitergabe der bei der Tätigkeit für den Verlag bekannt gewordenen Nachrichten und Unterlagen einer schriftlichen Einwilligung des Verlages bedürfen. Also das bedeutet ja eigentlich, er war ja auch im Dienste der Arbeitgeberin unterwegs und dort in den USA und hat ja sozusagen im Auftrag des Verlags diesen Vorfall erlebt und sozusagen im Rahmen seiner Tätigkeit dann diese Nachricht oder Unterlage erhalten und deshalb hätte er sich nochmal eine Einwilligung holen müssen, bevor er diese Tatsache sozusagen anderweitig veröffentlicht. Und im Arbeitsvertrag war dann nochmal geregelt, dass er ganz spezifisch also die Einwilligung des Chefredakteurs benötigt hätte, um jetzt anderweitig diesen Vorfall veröffentlichen zu dürfen. Und dann können wir jetzt mal sammeln, was könnte denn jetzt so dafür sprechen, dass die Abmahnung gerechtfertigt war und was dagegen? Beziehungsweise welche Argumente hat wohl der Redakteur vorgebracht und welche der Verlag?
Also ich meine, der Verlag wird wahrscheinlich vorgebracht haben, dass das ja nach dem Tarifvertrag schon gar nicht erlaubt ist, weil er war ja im dienstlichen Auftrag dort an diesem Buffet. Und hat ja dort berichten sollen über das Ganze. Insofern stand das in einem Kontext zu seiner Arbeitstätigkeit. Genau. Hat er diese Informationen dort ja erlangt und darf die dann nicht einfach verwerten. Und im Übrigen hat man sich möglicherweise auch auf das Konkurrenzverbot, Wettbewerbsverbot vielleicht gestützt und gesagt, also wir sind ja eine Zeitschrift und konkurrieren mit anderen Zeitschriften um die Leser.
Genau.
Und deswegen, wenn du für uns arbeitest, kannst du nicht einfach irgendwelche Beiträge, seien sie jetzt aus unserer Sicht nun berichtenswert oder nicht, bei einem Konkurrenzunternehmen veröffentlichen, weil dadurch klaust du uns ja potenziell auch Leser und das geht nicht. Das würde ich sagen, sind so die zwei naheliegendsten Argumente aus Arbeitgebersicht.
Genau.
Aus Arbeitnehmersicht mag er möglicherweise gesagt haben, dass das ja eher so eine Art Zufallsfund war. Also es geschah ja nicht im Rahmen seines Berichts, den er da über diese Eröffnung gemacht hat, sondern nur anlässlich des Ganzen, dass er dort an den Speck gegriffen wurde. Das war ja kein offizieller oder vielleicht nicht zwingend offizieller Teil der ganzen Veranstaltung, sein Aufeinandertreffen dort am Buffet. Und ja, und dann wird er bestimmt irgendwas mit Pressefreiheit.
Irgendwas, da waren doch, du erinnerst dich, vor zwei Folgen hatten wir ja schon mal so ein bisschen, da ging es ja um die Religionsfreiheit und da haben wir auch schon mal kurz über Meinungsfreiheit gesprochen und ja, irgendwas so mit diesen Grundrechten wird er wohl gesagt haben. Ja. Nee, es ist, komplett richtig, also der Vortrag des Arbeitgebers, der war schon mal richtig zusammengefasst. Wir haben natürlich gesagt, du hättest das nicht einfach tun dürfen ohne Einwilligung und du hast ja auch ein Wettbewerbsverbot. Und nur weil du jetzt hier persönlich betroffen gewesen bist, heißt das noch lange nicht, dass du da einfach drüber frei berichten kannst. Und wir hätten diese Einwilligung gern gehabt. Und ja, unser Redakteur hat im Wesentlichen natürlich vorgetragen, dass ihn dieser Erlaubnisvorbehalt, also sprich diese Vorschrift, dass er sich da vorher eine Einwilligung hätte holen müssen, dass ihn die natürlich in der Berufsausübungsfreiheit verletzt und natürlich auch in seinen weiteren Grundrechten auf freie Meinungsäußerung und natürlich auch noch, speziell, weil er ja Journalist ist, in seiner Pressefreiheit. Und er hat sogar noch einen Artikel in der Europäischen Menschenrechtskonvention gefunden, von dem er meinte, dass auch der seinen Ansinnen da gestützt hätte und er das also frei und ganz ohne Einwilligung hätte veröffentlichen dürfen. Und wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen, wann man denn oder wieso die Auswirkung von Grundrechten im Arbeitsverhältnis ist. Und da hattest du ja auch beeindruckenderweise vor zwei Folgen schon mal auf die Schranken hingewiesen und auf die praktische Konkordanz. Mhm. Und ja.
Es hat mich jedenfalls bis heute keiner korrigiert. Also wir haben keine HörerInnen-Zuschriften bekommen von VerfassungsrechtlerInnen, die gesagt haben, dass das kompletter Schwachsinn war. Also insofern waren es zumindest die richtigen Schlagworte, auch wenn ich natürlich gar nicht weiß, was sich dahinter verbirgt.
Doch, es waren auf jeden Fall die richtigen Schlagworte. Und dann, wir können es ja auch an der Stelle dann eben noch kurz wiederholen. Ich finde es eigentlich nämlich wirklich ganz spannend, weil Grundrechte kennt jeder. Jeder weiß so ein bisschen, wie die ausgestaltet sind und was so ein bisschen der Inhalt der einzelnen Grundrechte ist. Aber man fragt sich ja natürlich, kann ich die dann auch gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen? Weil grundsätzlich gelten ja erstmal nur im Verhältnis Staat-Bürger. Aber wie du auch gesagt hattest damals schon, die haben eben auch eine Ausstrahlungswirkung in so privatrechtliche Verhältnisse, unter anderem eben das Arbeitsverhältnis. Und jetzt stehen wir eben hier genau vor diesem Punkt, dass man jetzt wieder, beziehungsweise die drei Gerichte, die mit diesem Fall befasst waren, sich jetzt wieder überlegen mussten. Was spricht denn jetzt dafür, dass man sagt, da war eine Grundrechtsverletzung und die war gerechtfertigt, und welche Interessen hat dann gegebenenfalls das Verlagshaus gehabt, die dafür gesprochen haben, dass man hier so eine Einwilligung rechtmäßig verlangen kann. Und ich finde das eigentlich ganz spannend in dem Kontext, weil es halt um Presse- und Meinungsfreiheit geht. Und das sind ja beides auch Grundrechte, die sehr hochgehangen sind. Also sprich, die also wirklich sehr schützenswert sind und ja auch von den Gerichten hochgehalten werden und sehr geschützt werden. Und deshalb fand ich den Fall ganz interessant, weil er eben ja mit zwei Schwergewichtern da um die Ecke kam. Und deshalb war es ganz spannend zu sehen, was denn die drei Gerichte und auch dann am Schluss eben das BAG dazu gesagt haben. Und unsere ZuhörerInnen wissen ja mittlerweile, dass es wie immer auf den Einzelfall ankommt und man das ja nie so ganz generell sagen kann. Auf jeden Fall hat das BAG schon gesagt, dass er da in seiner Berufsfreiheit eingeschränkt war und auch in seiner Presse- und Meinungsfreiheit durch diese Einwilligung. Also ganz grundsätzlich mal haben die gesagt, ja, Grundrechtsverletzung grundsätzlich mal check. Und dann haben sie aber, da kam dann der Clou, haben sie dann aber gesagt, die sei aber gerechtfertigt. Und genau vor dem Hintergrund, dass eben diese Verlage, das sind ja auch privatwirtschaftliche Unternehmen, und die haben ja auch ein gewisses Bedürfnis, geschützt zu werden in ihrer unternehmerischen Tätigkeit und ein Interesse daran, dass RedakteurInnen jetzt einfach nicht wild losziehen und das, was man hier nicht verwenden kann, da verwenden kann.
Die sind ja auch, also ich meine, so ein Verlag kann ja wahrscheinlich die Pressefreiheit für sich auch irgendwie mittelbar in Anspruch nehmen, oder? Weil er wirkt ja auch immerhin daran mit, ja, an der freien Presse, ist ja sogar sein
Core-Business.
Sein Wesensinhalt sozusagen. Und ja, und deswegen finde ich schon, dass man eben, also jetzt mal ganz unrechtlich gesprochen, aber wenn ich natürlich Redakteur werde und mich von einem Verlag bezahlen lasse und zwar auch eben als Arbeitnehmer mit einem festen Monatsgehalt, dann willige ich ja natürlich ein Stück weit, also vielleicht nicht, was die Meinungsfreiheit angeht, aber zumindest was die Pressefreiheit angeht, ja darin ein, dass ich mich dann in diesem Grundrecht auch so ein bisschen zum Teil des Verlags mache. Also ich bin ja gar kein selbstständiges Presseorgan in dem Sinne, sondern ich bin ja Mitarbeiter des Verlags, und dass ich insofern da vielleicht dann wirklich auch eingeschränkt bin, mich gegenüber meinem Arbeitgeber, der ja eigentlich Teil der Presse ist, dann drauf zu berufen, dass jetzt aber meine Pressefreiheit nun da auch nochmal komplett berücksichtigt werden muss. Also ich finde, da hat man irgendwie ein Störgefühl.
Absolut, total richtig. Und insofern hat dann das BAG schlussendlich auch gesagt, also wenn ein Redakteur dann wirklich in so einem Arbeitsverhältnis steht und dann in diesem Arbeitsverhältnis eine Konkurrenztätigkeit entfaltet, dann ist das schon ganz generell eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung und eben eine Verletzung der Rücksichtnahmepflicht auf die Interessen des Verlags. Und das ist schon eine erhebliche Pflichtverletzung, hat das BAG gesagt, die an sich, so sogar geeignet wäre, um eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. Von dem her sei der Arbeitnehmer, unser Redakteur, dann mit dieser Abmahnung eigentlich noch ganz gut gefahren. Und auch die Tatsache, dass er da sozusagen persönlich betroffen war, weil das ist ja jetzt auch nochmal so eine Spezialität dieses Falls, dass es ja gar nicht um irgendeine fiktive Geschichte ging oder einfach um so eine Meinung zu einem anderen Vorfall, sondern er hat ja ganz persönlich, wollte er ja berichten, was ihm da widerfahren ist. Insofern war das schon ein Punkt, wo die Gerichte gesagt haben, dass wirkt nochmal besonders Schutz erhöhen sozusagen. Mhm. Aber nicht mal die Tatsache hat sozusagen gereicht, dass er diese Nachricht anderweitig verwerten hätte dürfen. Und da muss man vielleicht auch nochmal kurz differenzieren an der Stelle. Der Manteltarifvertrag und auch sein Arbeitsvertrag haben den Redakteur ja eigentlich erstmal nur verpflichtet mitzuteilen, dass er diese Nachricht jetzt anderweitig veröffentlichen wolle. Und da hat das Gericht gesagt, das ist ganz unabhängig davon, ob dann der Verlag in der Folge hätte sagen dürfen, nach der Mitteilung, du darfst es übrigens nicht anderweitig verwerten, sondern es wäre ja da im ersten Schritt erstmal nur drum gegangen, dass man den Verlag überhaupt in die Lage versetzt zu prüfen, mhm, ob denn die eigenen Interessen da beeinträchtigt sind und ob man es dann gegebenenfalls versagen darf, diese Einwilligung zur Veröffentlichung. Und das war sozusagen diese Vorstufe und die hat der Redakteur schon nicht eingehalten. Und da haben dann die Gerichte also ganz klar gesagt, nee, also er hätte zumindest nochmal informieren dürfen und nur sozusagen diese informelle Ankündigung, dass man es dann woanders veröffentlichen will, die zwar personell an die richtige Adresse gerichtet war, weil er hat ja dem Chefredakteur mitgeteilt, er würde es anderweitig veröffentlichen. Das hat aber nicht ausgereicht, mhm, weil er es eben nicht konkret genug getan hat. Also er hat nicht gesagt, ich werde jetzt übrigens in Zeitschrift XY am so und so vielten einen Beitrag veröffentlichen, wo es nochmal um den Vorfall ging. Und insofern hat dann das BAG gesagt, nee, das hätte er nochmal machen müssen. Er hätte dann nochmal ganz konkret den Arbeitgeber darauf hinweisen müssen. Und hat er nicht getan. Insofern war es ein Verstoß gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten und die Abmahnung dann im Ergebnis auch gerechtfertigt.
Mhm. Ja, kann man, glaube ich, nachvollziehen.
Also kann man.
Deckt sich mit meinem Rechtsgefühl oder Rechtsempfinden zumindest an der Stelle.
Ja, siehst du mal, also vielleicht kannst du ja dann doch noch zum BAG gehen einfach und dann denkst du, ich habe 80% Übereinstimmung zu dem, was ihr hier immer so sagt.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob das immer so ist, aber in dem Fall finde ich es auf jeden Fall nachvollziehbar, dass man sagt, also ist schon schwierig, ne? Also wenn du sagst, ich bin da und mach das und ich meine, das ist schon klar, dass so Redakteure und überhaupt im Bereich der Presse- und Rundfunkfreiheit, dass da schon ein gewisser Freiraum auch bestehen muss, dass man den jetzt auch nicht inhaltlich irgendwie alles komplett vorgeben kann, das kann ich schon nachvollziehen, aber dass man dann eben so einfach losmarschiert und sagt, ja gut, dann veröffentliche ich das woanders, das finde ich schon schwierig und so ein bisschen Erfahrung habe ich auch mit diesem Manteltarifvertrag schon gesammelt und ich finde es total spannend, dass es da auch, wenn ich es richtig erinnere, eine Vorschrift drin gibt, wenn man das Angestellten Rechtsanwältinnen zum Beispiel in einer Wirtschaftskanzlei erzählen würde, die würden sich, glaube ich, an den Kopf fassen. Da gibt es eine Regelung drin, dass wenn man irgendwo arbeitet, angestellt ist als Arbeitnehmer und dann außerhalb seiner eigentlichen Arbeitszeit weitere publizistische Beiträge, mhm, verfasst, dann kann man die für zusätzliches Entgelt an seinen Arbeitgeber verkaufen.
Das ist ja nice.
Das finde ich extrem spannend, also dass jemand quasi, weil ich mich eben immer frage, wie soll man das denn auch als Arbeitgeber kontrollieren? Ja. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, also ich arbeite hier jetzt als Redakteur für den Bereich Auto, Motor, Sport, irgendwie was und jetzt in meiner Freizeit verfasse ich aber auch noch einen Beitrag da und darüber und dafür hätte ich jetzt gern nochmal zusätzliches Geld. Also den Gedanken kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, naja, wenn jemand halt in seinen 40 Wochenstunden das nicht macht und dann am Wochenende sich noch gesondert hinsetzt und vielleicht auch nochmal zum ganz anderen Thema was veröffentlicht oder was vorschlägt, das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich glaube, in der Praxis sagt mir mein Bauchgefühl, dass das ganz schwer zu trennen ist und dass da ein großes Missbrauchspotenzial besteht, dass dann halt jemand kommt und sagt, ja, das habe ich jetzt auch noch. Das habe ich aber am Samstag gemacht, diesen Beitrag. Den habe ich auf gar keinen Fall jetzt hier neben den anderen Beiträgen in meinem eingerichteten Büro am Arbeitsplatz irgendwie geschrieben, sondern das habe ich auf jeden Fall wann anders gemacht. Also das ist eh schon ein spezieller Bereich, würde ich sagen.
Total.
Das ganze Redakteurswesen.
Das ist ein sehr spezieller Bereich und deshalb habe ich den Fall für heute auch ausgewählt, weil ich es eben so spannend finde. Spannend im Zusammenhang Spannungsfeld, Grundrechte, Presse, Meinungsfreiheit und dann eben Wettbewerbsverbot. Und es eigentlich wirklich ganz beachtlich fand, dass das Gericht dann in dem Fall wirklich gesagt hat, nee, da ist sozusagen die unternehmerische Freiheit beziehungsweise die es sind die berechtigten Interessen des Verlags schützenswerter als die Presse- und Meinungsfreiheit des Redakteurs, fand ich durchaus beachtlich und war ein bisschen traurig, dass die ja nur darüber entschieden haben, ob er sozusagen die Nachricht hätte nochmal mitteilen müssen, dass er es anderweitig veröffentlicht. Und noch spannender hätte ich es ja gefunden, was das Gericht dann dazu gesagt hätte, ob das Verlagshaus dann auch hätte ablehnen dürfen oder diese Zustimmung verweigern, ob er denn woanders veröffentlichen darf. Und da gab es dann aber nochmal einen weiteren Fall, der wurde entschieden vom Arbeitsgericht Köln Ende 2023, also der ist noch relativ frisch und neu. Das war ein ähnlich gelagerter Sachverhalt, jetzt ohne Buffetvorfall leider, aber so zumindest die Ausgangssituation war ähnlich und da hatten wir eben auch eine festangestellte Redakteurin und die hat eben gegen dieses Nebentätigkeitsverbot, das sie hatte, verstoßen. Also über Nebentätigkeiten hatten wir ja auch schon mal in einer vorherigen Folge gesprochen und wann man dann eben anderweitig tätig werden darf und wann eben nicht. Und die hat also immer schön fröhlich nochmal in Konkurrenzblättchen Beiträge und Artikel veröffentlicht, die also auch so ein bisschen die Kernkompetenz oder den Bereich ihres Arbeitgebers betroffen haben. Und da hat das Arbeitsgericht Köln sogar gesagt, da war eine Kündigung gerechtfertigt und die haben sich auf dieses BAG-Urteil, das wir jetzt eben heute besprochen haben, auch gestützt und haben gesagt, nee, also da ist wirklich der Verlag und der Arbeitgeber schützenswert beziehungsweise schützenswerter als die Presse- und Meinungsfreiheit des Redakteurs oder der Redakteurin an der Stelle. Und insofern finde ich das einen ganz interessanten Einblick und nebenzu fand ich so diese Buffet-Geschichte ganz ganz interessant, weil
amüsant.
Ja, und vielleicht auch einfach, dass man nochmal darauf hinweist, Buffet, Obacht, da kann einiges schief gehen.
Ja, jetzt hast du nochmal abschließend auch nochmal meine Ängste dann geweckt. Also beim nächsten Buffet werde ich auf jeden Fall an dich denken müssen, Nadja. Und wahrscheinlich mit zitternder Hand zum Teller greifen, in der Sorge, dass mir irgendwas ein Fauxpas passiert oder mich gar noch jemand in die Rippen zwickt.
Ja.
Und dann muss ich bis zum BAG
Vorsicht,
klagen.
Vorsicht, also ist ja Buffet ist echt ein heißes Terrain, da muss man wirklich aufpassen. Muss man höllisch aufpassen.
Ja, und vor allen Dingen nicht mehr sagen, ich habe zu viel Speck über dem Gürtel.
Das also, ist auch nicht gut.
Auf den Satz muss man
ich
auch erstmal kommen.
Zu viel Speck über dem Gürtel. Irgendwo in diesem BAG-Urteil wurde auch darauf verwiesen, dass man wohl durch eine Internetrecherche hätte schon rausfinden können, um welches Unternehmen und welche Unternehmerin es sich denn gehandelt haben könnte und um welche Zeitschriften. Es ist mir jetzt leider nicht gelungen. Meine persönliche Neugier hätte das sehr befriedigt, wenn ich es noch hätte rausfinden können, aber dafür haben dann meine Recherchekünste wohl doch nicht ausgereicht.
Ja, da müssen wir vielleicht nochmal eine spezialisierte Detektei beauftragen, dass die dann nochmal auf die Recherche geht und versucht rauszufinden anhand des Jahres, Eröffnung, deutsche Firma in den USA, Firmenchefin.
Ja,
vielleicht findet man da ja irgendwelche Zeitungsartikel oder unsere ZuhörerInnen möchten sich betätigen und uns ihre Erkenntnisse mitteilen. Das ist natürlich auch noch eine Option,
aber
ich dachte, du wolltest gerade sagen, man hätte mit einer Recherche feststellen können, dass der Redakteur tatsächlich etwas viel Speck über dem Gürtel hatte. Das wäre dann vielleicht der nächste Schritt.
Das liegt ja dann auch immer im Auge des Betrachters, aber ich würde sagen, da würden wir uns jetzt mal kein Urteil erlauben, nicht, dass wir dann auch noch Gegenstand weiterer gerichtlicher Verfahren werden. Insofern war das meine heutige Geschichte, die ich für dich dabei hatte. Mal wieder ein bisschen Grundrechte, kein Alkohol, keine Toiletten. Mhm. Ich hoffe, es war trotzdem was Interessantes dabei und ich glaube, der nächste Fall, der heißt dann auch wieder grundrechtsunabhängiger.
Ja, also vielen Dank, Nadja. Ich fand es spannend, weil das auch wieder mal zeigt, ich glaube, das habe ich noch im letzten Grundrechtsfall auch schon gesagt, wie vielschichtig dann das Arbeitsrecht am Ende doch ist und wie spezifisch dann auch wieder so einzelne Branchen und Mitarbeitergruppen sind und dass man da mit Themen konfrontiert wird, die man ansonsten natürlich gar nicht hat, wenn man jetzt über irgendein Produktionsunternehmen, wo, weiß ich nicht, eine Gießerei oder so, da stellen sich diese Themen natürlich so gar nicht und dann hat man plötzlich eben irgendwie ein Verlagsunternehmen und muss sich mit diesem ganzen Thema der Pressefreiheit auseinandersetzen, was ja auch recht weite Kreise ziehen kann. Es gibt ja auch im Betriebsverfassungsgesetz bestimmte Ausnahmen oder recht weitgehende Ausnahmen von der Mitbestimmung des Betriebsrats für solche sogenannten Tendenzunternehmen oder Tendenzbetriebe. Und da gehören Presseunternehmen eben dazu. Und da ist man plötzlich in so einer ganz anderen Welt drin, wo man dann auch als Anwalt, Anwältin natürlich im Kopf umschalten muss und dran denken muss, es ist jetzt hier nicht das 0815-Programm, wenn hier jetzt zum Beispiel größere Anzahl Mitarbeiter entlassen wird, dann muss ich vielleicht nicht die gleichen Sachen aushandeln und verhandeln wie in einem normalen Unternehmen, weil es eben ein Tendenzbetrieb ist. Und da geht es ja auch häufiger sogar um den Schutz des Arbeitgebers als Tendenzunternehmen. Und deswegen fand ich es besonders interessant, dass es jetzt hier mal ein Mitarbeiter war, der sich auf diese Grundrechte gegenüber seinem Arbeitgeber berufen hat. Und deswegen ist der Fall wahrscheinlich auch zum Bundesarbeitsgericht gegangen, weil das vielleicht auch als kurze Erklärung für unsere ZuhörerInnen: normalerweise ist ja spätestens nach dem Landesarbeitsgericht Schluss. Also man erhebt die Klage beim zuständigen Arbeitsgericht. Wenn man sich nicht vergleicht, was ja, da denke ich an eine unserer ersten Folgen mit unseren Schätzfragen zurück, was ja relativ häufig passiert, dann kann die Partei, die eben unzufrieden mit dem Ergebnis ist, nochmal Berufung zum Landesarbeitsgericht einlegen. Und dann ist in der Regel Schluss. Und das dauert ja auch häufig schon mal ein Jahr oder auch anderthalb, bis man da vielleicht durch ist. Und zum Bundesarbeitsgericht kann man gar nicht so ohne weiteres gehen, sondern da muss dann die Revision schon zugelassen werden im Urteil. Oder man muss das Bundesarbeitsgericht erstmal überzeugen, im Wege der Nichtzulassungsbeschwerde, dass die Revision hätte zugelassen werden müssen. Und das geht eben eigentlich nur, wenn es wirklich eine grundsätzliche Bedeutung hat und es dazu noch keine Entscheidung gibt oder wenn es von einer anderen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts abweicht, was da entschieden wurde. Und das passiert ja relativ selten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass hier vielleicht tatsächlich sogar die Revision zugelassen worden ist, weil es eben so eine grundsätzliche Frage ist, wie das mit diesem Grundrecht der Pressefreiheit im Verhältnis zum Presseunternehmen als Arbeitgeber denn überhaupt ist. Und für Juristen und Liebhaber der Grundrechte auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Fall. Und ansonsten und auf jeden Fall sehr amüsant mit, für Buffetgänger. Ja.
Das betrifft also jeden quasi.
Ans Buffet zu gehen.
Ja, und außerdem, wir sind jetzt schon in Folge 16. Da kann man ja auch schon so ein bisschen tiefer vielleicht auch mal einsteigen. Also ich glaube, unsere ZuhörerInnen, die vielleicht sogar von Anfang an schon dabei sind, sind ja mittlerweile auch schon ein bisschen geschulter, wissen vielleicht auch schon, worauf es ankommt. Und dann kann man ja vielleicht auch mal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
Das kann sein. Und da spielst du wahrscheinlich auch darauf an, was uns unser lieber Kollege Jonathan direkt vor der Aufnahme gesagt hat, der hier für uns nämlich die ganze Aufnahme macht und den Schnitt hinterher immer wunderbar. Und der hat uns ja auch gesagt, er findet die Geschichten langsam immer besser. Und wenn ich es richtig verstanden habe, weil er sie auch immer besser versteht und das juristische Wissen sich jetzt langsam ansammelt. Und dann hoffen wir doch mal, dass es unseren ZuhörerInnen auch so geht.
Absolut.
Man könnte auch sagen, die Toilettengeschichten sind jetzt auserzählt. Jetzt müssen wir uns mit juristischen Details befassen. Also ich fand, das war den schmalen Grat gut getroffen.
Wunderbar.
Und auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich bin auch gespannt und damit können wir vielleicht übergehen zum Feedback-Teil. Ich bin auch gespannt, ob es dazu Feedback gibt, Hinweise. Wie gesagt, also es mögen sich alle aufgerufen fühlen, detektivisch tätig zu werden und herauszufinden, um welches Event es ging, um welche Firma, um welche Firmenchefin und um welchen Redakteur.
Genau.
Und vielleicht gibt es da sogar irgendwelche Fotos oder
das
so.
Das wäre natürlich schön.
Das wäre total spannend. Und wer da was findet, der kann uns wie immer gern Feedback geben an unsere E-Mail-Adresse podcast@lutzabel.com. Da nehmen wir sachdienliche Hinweise gern entgegen und auch weiterhin jedes sonstige Feedback, sei es positiv, sei es negativ, seien es Themenwünsche. Also wenn Nadja demnächst mal was über Scheinselbstständigkeit erzählen soll, dann hat sie das ja auch schon angeboten, dann gern einfach eine kurze Mitteilung. Alternativ kann man uns, das haben wir glaube ich noch gar nicht angeboten, aber das kann man sicherlich auch bei LinkedIn erreichen, unter unseren Firmenprofilen sozusagen, und kann uns auch da eine Nachricht hinterlassen, wenn das einfacher ist. Und wir freuen uns auf jeden Fall aufs Feedback.
Ja, aufs Feedback. Und
vielen Dank, Nadja, für die Folge.
Auch über Nachrichten über eigene persönlich erlebte Buffetunfälle. Auch das ist absolut in Ordnung. Wenn es da Zwischenfälle gibt, die berichtenswert sind, bitte gerne immer her damit. Das greifen wir dann sehr gerne auf.
Das stimmt. Das wollen wir nicht unter den sogenannten Tisch
so
fallen lassen.
So sieht's aus.
Okay,
wunderbar.
Ja, prima. Ich glaube, dann
sind wir durch.
Am Ende für heute.
Ich freue mich total auf deine nächste Geschichte. Du bist ja wieder dran in der nächsten Folge und bin schon total gespannt, was du da mitbringst.
Es geht um Autos, kann ich euch schon mal verraten. Und mehr wird noch nicht verraten. Also auch keine Toiletten, kein Buffet, aber Autos.
Klingt gut.
Also
Klingt gut.
Ich glaube, das wird auch interessant. Und insofern können wir nicht viel mehr sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Nadja. Und habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Genau, habt eine schöne Woche. Tschüssi, mach's gut.
Ciao.